Studio B, die Weihnachtssendung mit Irmgard Lumpini und einer, na, wie alle bisherigen Empfehlungen, ganz reizenden, nehme ich an. Worum geht's?
Zu Weihnachten muss man sich nicht so sehr schämen für anspruchslosere Unterhaltungsliteratur, die man so liest, was natürlich totaler Blödsinn ist.
Ich würde auch fast widersprechen. Okay, erstmal zum Thema.
Aber Bücher, die wir nicht zwangsläufig bei Studio B sonst besprechen. Ich bin großer Fan von diesen ganzen englischen und US-amerikanischen Autoren, die Serien schreiben mit einem feststehenden Charakter, mit dem man älter wird.
John Sinclair?
Zum Beispiel. Die ersten zwei Empfehlungen, die ich jetzt habe, die sind leider noch nicht im Deutschen erschienen, wo ich aber auch nicht sagen kann, ob die deutsche Übersetzung toll sein wird. Das erste Stichwort hat Herr Falschgold geliefert, und zwar hat Michael Connelly ein neues Buch in der Reihe, und das ist ein bisschen unklar, der hat zwei große Reihen. Die eine ist die Serie über Mickey Haller, den Lincoln Lawyer, wo es eine Verfilmung mit Matthew McConaughey von True Detective gab. Die andere große Reihe von ihm ist die über Hieronymus Bosch. Beide sind Halbbrüder, wie wir wissen. Das neue Buch heißt...
Muss man wissen.
Wir haben es schon ausführlich vorgestellt.
Wir wissen ja, was steht.
Die Folge heißt diesmal The Crossing. In Deutsch kommt es im Mai 2016 raus. Und das zwar...
Heißt auf Deutsch wahrscheinlich dann Die Kreuzigung.
Mickey Haller ist dieser... leicht shady Verteidiger, der irgendwie aussichtslose Fälle irgendwie aufklärt.
Und moralisch auch manchmal zweifelhafte.
Ein bisschen, ja genau. So Hieronymus Bosch ist eher der ganz strikte Los Angeles-Polizist, der immer auf der Seite des Gesetzes steht. Die kommen jetzt zusammen, weil Hieronymus Bosch hat in der letzten Folge ja seinen Job irgendwie verloren und hat nichts zu tun, und sein Halbbruder Mickey Haller überredet ihn, mit ihm zusammenzuarbeiten. In The Crossing geht es im Prinzip darum, dass er auf die shady Verteidigerseite wechselt.
Der Crossing.
Hä? Das habe ich doch gerade gesagt. Deshalb heißt es The Crossing.
Es heißt aber auch aus anderen Gründen The Crossing, aber das kriegt man selber raus im Roman.
Genau, ich habe nicht nachgeschaut, wie vielte Folge es ist. Michael Connelly schreibt schon ein paar Jahre, und die ersten haben schon noch Faxgeräte beinhaltet.
Schön.
So, erst den dritten Teil in der Reihe gibt es von Robert Galbraith, aka J.K. Rowling. Die hat den dritten Teil der Reihe mit Cormorant and Strike veröffentlicht. Und zwar erscheint der wirklich überraschenderweise, erst nach dem Weihnachtsgeschäft auf Deutsch, und zwar im Februar 2016. Im Englischen Carrier of Evil, im Deutschen heißt es Die Ernte des Bösen. Naja, ich hatte viel Spaß beim Lesen, es ist wie immer interessant, und es ist wie immer unklar, ob irgendwie Cormorant Strike und seine Assistentin Robin Ellacott sich bekommen oder nicht.
Und das war eine Enttäuschung. Und das finde ich sexistisch, denn sie ist keine Assistentin. Sie ist eingestellt als Sekretärin und ist aber im Prinzip in all ihren Kriminalfällen gleichberechtigt, bringt hervorragende Punkte zur Ermittlung, trägt
ihr Freund, bei. Ihr Verlobter sieht es anders und versucht sie auch diesmal wieder eigentlich von diesem Job abzubringen. Ist eine schwierige Geschichte, aber ist wie immer sehr toll zu lesen, und J.K. Rowling ist wie immer grandios.
Ich finde es grundsätzlich gegen ein bisschen Sexismus auch nicht einzuwenden.
Kannst du es bitte rausschneiden? Oder?
Hauptsache, es ist
Hauptsache mit Kondom.
Feindlich.
So.
Genderneutral feindlich.
So, den immerhin 12. Teil in der Reihe, der kommt heute von Laura Lippman. Die macht die Tess Monaghan-Series. Die spielen alle in Baltimore. Tess Monaghan ist eine Privatdetektivin, die ganz oft eher in so White-Collar-Verbrechen ermittelt. Also die liest halt eher Bilanzen und stolpert dann so darüber, dass sie jetzt doch eine Knarre in die Hand nehmen muss. Ich fände es super, wenn nicht die ganze Zeit hier blöde Zwischenrufe kommen, weil der Fun-Fact und Trivia-Fact über Laura Lippman ist, dass sie tatsächlich mit David Simon verheiratet ist und mit ihm in Baltimore lebt. Und David Simon hat natürlich The Wire geschrieben, wie wir alle wissen. So, der 12. Teil von Tess Monaghan ist ein bisschen anders, weil sie ist zum ersten Mal, der erste Band ist 87 veröffentlicht worden, Baltimore Blues hieß der. Jetzt ist sie zum ersten Mal Mutter, das ist alles ein bisschen strange für jemanden, der keine Kinder hat. Ist eine sehr düstere Geschichte, liest sich aber wie immer ganz fantastisch. Und mein letztes Buch in der Reihe, Fortsetzungsromane oder lose assoziierte Romane, ist wie immer natürlich ein totaler Kracher, weil der ist von Stephen King. Damit kann man ja zu Weihnachten oder
zu... Wer war nochmal Stephen King?
Mit Stephen King kann man ja überhaupt niemals irgendetwas falsch machen. Und zwar hat er gerade den zweiten Teil in seiner, ich glaube, es wird eine Trilogie veröffentlicht. Der erste Band war Mr. Mercedes. Der neue heißt Finders Keepers. Der ist schon im Deutschen erschienen. Und es geht um den Mord an einem Typen, der ein Schriftsteller ist und der quasi eine Mischung aus John Updike, J.D. Salinger und Mr. Roth ist. Und der wird ermordet von einem Literaturfan. Ein anderer Junge findet ein paar Manuskripte und es geht sehr viel um die Liebe zur Literatur. Soll man veröffentlichen? Darf man veröffentlichen, wenn der Autor nicht zugestimmt hat? Und es ist wie immer bei Stephen King eine sehr spannende Geschichte, die wunderbar geschrieben ist.
Muss man aber sagen, sollte man, wenn, dann nur schenken, wenn man letztes Jahr den Mr. Mercedes verschenkt hat. Denn das baut lose darauf auf. Ein paar Personen tauchen wieder auf, da wäre...
Es was aber bei Stephen King immer so ist, es tauchen immer
Figuren. Naja, das ist aber wirklich eine abgeschlossene
Nummer. Ich möchte gern, weil ich das Buch vorgestellt habe, kurz widersprechen.
Entschuldigung.
Also muss ich ausnahmsweise Mirko Klaase total recht geben. Zum einen tauchen tatsächlich verschiedene Charaktere immer wieder in diesen Büchern auf. Und ich würde diesen Finders Keepers von Stephen King tatsächlich zum Beispiel meiner literaturbegeisterten Mutter schenken und den ersten Teil nicht unbedingt, weil das eher ein Fuller ist, der sie nicht so sehr interessieren würde. Also es ist zwar der gleiche Ermittler, der im Prinzip dann den handelnden Personen da hilft, aber man kann es ohne irgend jemals etwas von Stephen King gelesen haben, tatsächlich genießen.
Ich muss es andersrum sehen. Ich fand den ersten Teil Mr. Mercedes ab seiner Krassheit der Story deutlich interessanter als den zweiten. Das fand ich leicht selbstreferenzielles Literatur. Onanistentum für Stephen King-Verhältnisse, aber natürlich für einen Stephen King immer noch super zu lesen.
Im Verhältnis zu allen anderen Autoren auf der ganzen Welt ganz fantastisch zu lesen. Der zweite Teil der Trilogie, ich bin schon sehr gespannt auf den dritten.
Ich habe mich mit Stephen King neulich, nachdem ich einen Anschlag gelesen habe, mal ein bisschen beschäftigt. Ja. Und es ist tatsächlich faszinierend, inwiefern Personen wieder auftauchen aus ganz, ganz alten Romanen, die also immer wieder irgendwie eine Rolle spielen. Und wenn es nur eine Nebenrolle ist, aber es tauchen immer wieder Dinge auf, die irgendwann schon mal stattgefunden haben. Das ist ziemlich faszinierend bei Stephen King. Das ist letzten Endes ähnlich, wie wenn man sich jetzt eine gut gemachte Fernsehserie anguckt und im Nachhinein sich damit beschäftigt und merkt, wie man eigentlich die ganze Zeit manipuliert worden ist.
Dazu habe ich aber zu wenig Stephen King gelesen und aber zu meiner Entschuldigung, man kann gar nicht alles von Stephen King gelesen. Weil als es die Daily Show mit Jon Stewart noch gab, war er mal bei einer.
Und da mal ganz kurz eine Schweigeminute. Es gibt die Daily Show mit Jon Stewart nicht mehr.
Aber die neue Daily Show ist jetzt nie besonders schlecht, finde ich. Aber ganz kurz, er war da mal eingeladen. Vielleicht war es auch bei Stephen Colbert. Bei Colbert Report und da hatten sie ihn gestellt neben einem Stapel seiner Taschenbücher. Und das
überragt ihn überragt,
und das um das 2 bis 3.
Also das war unwahrscheinlicher
Output. Der schreibt Typ ganz viel. Wir haben jetzt noch Zeit für einen wirklich guten Literaturtipp. Dann machen wir einen Cut. Dann ist nämlich im Radio Funkstille. Dann die Show geht im Radio nur 1,5 Stunden. Und wir tun aber einen sogenannten Ausplätschertake nur für den Podcast machen, wo wir nochmal den ganzen Shit, den wir in unseren Listen haben und den wir nochmal loswerden müssen, für Leute, wie lange sie auch immer hören wollen, wie lange wir noch reden können, sich anhören können.
Ich habe ja im Gegensatz zu euch...
Wer hat einen guten Tipp?
Ich habe ja im Gegensatz zu euch, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, keine neuen Bücher, ich habe keine Neuerscheinung. Ich habe immer so Bücher, die ich mir mal aus meinem Bücherregal kralle, die ich irgendwann geschenkt gekriegt habe und die schon etwas älter sind. Und ich habe vor langer Zeit eine wunderbare Reportage geschenkt bekommen von Bill Bryson. Bill Bryson kennt man als Reisereportagenschriftsteller, der ganz viele wunderbare Reportagen, insbesondere über die Vereinigten Staaten, geschrieben hat. Und der Typ kommt aus dem Mittleren Westen und ist dann weggegangen, wie man das halt so macht, wenn man daherkommt. Und ist aber Jahre später wieder zurückgegangen, um die alten Straßen wieder zu bereisen, die er mit seinem Vater, mit seinem Großvater bereist hat. Und das Buch heißt auch Straßen der Erinnerung, Reisen durch das vergessene Amerika. Und ich selber habe oft und viel solche Reisen gemacht, Roadtrips über 20.000 Kilometer. Und es liest sich ganz faszinierend, wunderbar, unterhaltsam, treffende Beschreibungen von Gegenden, von Menschen. Sehr amüsant, ich darf ganz kurz zitieren. Ein Mann aus Iowa ist leicht zu erkennen, denn er trägt stets eine Baseballmütze mit Werbung für John Deere oder für eine Futtermittelgesellschaft und sein Nacken ist von den Jahren, die er unter der senkenden Sonne auf seinem John Deere-Traktor verbracht hat, ganz faltig. Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist sein lächerliches Aussehen, sobald er sein Hemd auszieht, sein Hals und seine Arme sind schokoladenbraun, sein Rumpf dagegen ist so weiß wie der Bauch einer Sau. In Iowa nennt man das Bauernbräune und ich glaube, sie gilt als Auszeichnung. Die Frauen Iowas sind fast alle enorm übergewichtig. Man sieht sie samstags im Merle Hay Mall in Des Moines. Verschwitzt und fleischig sehen sie in ihren Shorts und rückenfreien Tops ein bisschen aus wie Elefanten in Kinderkleidung. Sie brüllen ihre Kinder an und rufen Namen wie Dwayne und Shauna. Ausgerechnet Jack Kerouac hielt die Frauen von Iowa für die hübschesten im ganzen Land, aber ich bezweifle, dass er jemals an einem Samstag im Merle Hay Mall war. Die jugendlichen Töchter dieser dicken Frauen jedoch, und das ist mehr als eigenartig, sind durchweg äußerst reizvoll, so zart und herrlich gerundet von so natürlich frischem Duft wie ein Korb voller Früchte. Ich weiß nicht, was mit ihnen geschieht, aber es muss schrecklich sein, eine dieser gut entwickelten Schönheiten zu heiraten, wohl wissend, dass in ihr eine Zeitbombe tickt, die sie eines Tages vermutlich ganz plötzlich und ohne Vorwarnung zu etwas Riesigem und Groteskem anschwellen lässt, wie ein sich automatisch aufblasendes Schlauchboot, wo man den Stöpsel gezogen hat. Das ist der Stil von Bill Bryson.
Ja, das wundert mich, diese Bösartigkeit kenne ich von ihm nicht. Ich habe von ihm auch schon ein paar Bücher gelesen, der wohnt ja mittlerweile in Großbritannien und das hat sich sozusagen nie, jetzt, wie ich es jetzt lese, verstehe ich natürlich warum, er hat sich sozusagen von dem mittleren Westen Primitivo, um auf deinen Wein zu referenzieren, irgendwann mal gesagt, ich muss woanders hin und wohnt jetzt im Prinzip im mittleren Westen von Großbritannien.
Ja,
ist das schön. Also er hat sozusagen die Agrikultur behalten. Er ist ungefähr im selben agrarischen Bereich, aber eben auf unserer Seite
da. Und du merkst diesen Buch aber an, dass er diese Gegend trotzdem liebt, weil er dabei groß geworden ist und weil man diese Landschaft auch lieben muss. Und natürlich sind die alle so, wie sie sind. Es ist ein wunderbares Buch, wenn man also tatsächlich sich die Mühe macht, Amerika nicht über Los Angeles, New York, San Francisco zu entdecken, sondern halt mal über die anderen Straßen fährt. Und das lohnt sich durchaus. Auch für alle anderen, die immer sagen, nee, Amerika interessiert mich nicht. Es ist tatsächlich ein Land, was spannend ist.
Räumen wir auf in unseren Listen. Was ist übrig geblieben? Was ist noch empfehlenswert, zu Weihnachten zu schenken? Oder eben eventuell mit Einschränkungen. Und dieses Buch ist ein Buch, wo ich sage, mit Einschränkungen und eventuell stimmt mir